Gedanken. Sinnvoll leben. Eine praktische Anleitung von Alfred Lengel.
Das Sinnthema ist so ein großes Thema des Menschen. Im ganz engen, kleinen, häuslichen Bereich, im großen politischen Rahmen, Terror, Krieg, Erdbeben, tausende Tote wie eben jetzt in Nepal. Was hat das alles für einen Sinn?
Mit dieser existenziellen Frage beschäftigt sich der Psychotherapeut, Arzt und Psychologe Alfred Lengel in Theorie und Praxis. Als Universitätsprofessor, Buchautor und in der täglichen Auseinandersetzung mit seinen Klienten. Alfred Lengel wurde 1951 in Vorarlberg geboren, war Schüler und langjähriger Mitarbeiter von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, und er hat die Existenzanalyse zu einer staatlich anerkannten Psychotherapie weiterentwickelt. Lengel ist zudem Gründungsmitglied und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Sinnfragen versteht er als Aufforderung, sich der Grundmotivation des Lebens bewusst zu werden und zu einem authentischen, ganzheitlichen Erleben und Handeln zu gelangen.
Ich persönlich habe mich zu orientieren an dem, wie Leben für mich ist, nicht wie es sein soll, nicht wie es vorgegeben ist, sondern in jeder Situation, immer aufs Neue, an so einem Tag wie heute, wo wir vielleicht keine berufliche Tätigkeit auszuführen haben, ist die Frage, und was bewegt mich, was berührt mich, was ist heute Gutes, was mir zur Verfügung steht, oder Belastendes, Leidvolles, das ich zu bearbeiten hätte, zu betrauern hätte, zu bereuen hätte, Konflikte, die ich vielleicht aufzugreifen hätte. Und das ist sinnvoll, sich am Leben zu beteiligen.
Mother, listen to my heart. Mother, listen to my heart. Just as one beat ends another star, so you can hear no matter where you are. Dark days, though they seem to listen to my heart. Just as one beat ends another starts, you can hear no matter where you are.
Man wünscht sich, ja, was eigentlich? Jeder würde schnell sagen, ja, ein glückliches Leben. Es soll mir einfach gut gehen. Also Menschsein ist schon angesiedelt zwischen sehr schönem, beglückendem, zwischen Liebe und Familie und erfüllender Arbeit und einer schönen Wanderung und einem guten Essen und einem wunderbaren sexuellen Begegnung. Und andererseits der Abgrund des Leidens, das Nicht-mehr-Verstehen, das Älterwerden und dann das Abnehmen der Ressourcen und der Fähigkeiten und die Runzeln, die in dem Gesicht auftauchen. Und man fragt sich ja, wo war jetzt mein Leben? Wir möchten irgendwie verstehen, weshalb wir da sind. Und das ist einfach eine grundlegende Frage des Menschseins, die den Menschen dank seiner geistigen Dimension, seiner Fähigkeit zur Reflexion, aber auch seiner Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu müssen und sein Leben verantworten zu müssen. Das heißt, das Bewusstsein, dass wir unser Leben in eigenen Händen haben, dass das Glück unseres Lebens weitgehend von uns selbst abhängt und uns gar nicht in die Wiege gegeben ist, dass wir aus dem allem erst etwas zu machen haben. Aus diesem Hintergrund heraus ist die Sinnfrage und die Frage nach sinnvollem Leben und nach einem Glück im Leben eine Herausforderung an den Menschen, ja, eine Lebenslinie, ein Lebensinhalt des Menschen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und die Themen sind aber nicht leicht. Daher scheitern wir oft an diesem Thema und sagen, das überlassen wir den Philosophen oder den Theologen und Priestern oder den Gescheiten und ich trinke jetzt mein Bier und setze mich vor den Fernseher, werde aber deswegen nicht glücklicher. Dann stehen wir erneut vor der Frage und gehen oftmals so mit ihr um, dass wir sie beiseite lassen oder betäuben oder auf später aufschieben und dann kommt das Alter. Und da bricht die Sinnfrage sehr vehement herein. Und da sind wir schon spät dran, wenn wir uns erst in Pensionszeit oder im Greisenalter mit der Frage beschäftigen, die eigentlich unser Leben durchzieht. Die eigentlich eine Frage ist, welche Richtung soll denn mein Leben nehmen? Das hängt ja von mir ab, dem Beruf, den ich wähle, dem Partner, mit dem ich mich einlasse, die Freunde, die ich mir aussuche, die Art, wie ich mich ernähre und auf die Gesundheit schaue oder nicht und wie ich an mir selbst arbeite. Da wäre die Sinnfrage eigentlich schon anzusiedeln. Also die Kinder kommen mit der Sinnfrage und belästigen die Eltern und sagen, wieso soll ich denn Hausaufgaben machen? Fußball ist viel schöner. Was habe ich davon? Wofür soll das gut sein? Das sind Sinnfragen, mit denen die Kinder an uns herankommen und uns eigentlich den Anstoß geben, beschäftigst du dich mit derselben Frage, wieso gehst du arbeiten? Das hat natürlich einen ganz praktischen Sinn, sich am Leben zu erhalten und das Leben zu gewährleisten. Aber ist das schon alles? Thank you. Heute ist ein großer Trend in die Richtung des funktionalen Lebens, dass man sehr pragmatisch auf die Karriere schaut, auf das Einkommen schaut, auf den Konsum von Vergnügen schaut. Und da gibt es viele Menschen, die zwar anscheinend ein gutes Leben führen, wo aber im Verborgenen ein Unbehagen ist, dass sie vielleicht gar nicht aufgreifen mögen. Es läuft und man ist mit dem, was man messen kann und sehen kann, soweit zufrieden. In Beratung oder Psychotherapie kommen natürlich diese Gruppe von Menschen wenig oder kaum aus anderen Anlässen, aus psychosomatischen Beschwerden etwa oder weil Schlafstörungen auftreten oder Ängste oder leichte depressive Störungen kommen oder Beziehungsprobleme. Und dann findet sich im Hintergrund, dass hier eine Leere besteht, eine Unerfülltheit in der Tiefe. Man kann nicht klagen, das Leben läuft gut, man hat alles, aber in der Tiefe ist man unbefriedigt. Das sehe ich immer wieder auch in Kreisen von Menschen, die in Führungspositionen sind und hohes Einkommen haben, dass sie im Grunde sehr einsam sind mit dieser Unstimmigkeit. Sie können nicht klagen, aber es ist so ein dumpfes Unbehagen, dass irgendetwas unerfüllt geblieben ist, obwohl man alles hat. Mit Haben kann man das Sein nicht in die Fülle bringen. Für mich persönlich ist die Sinnfrage aufgebrochen in der Pubertät. Da war alles in Frage gestellt. Ich habe auf einmal nicht mehr verstanden, wofür ich in die Schule gehe, wofür ich im Leben bin, und habe dann mich im französischen Existenzialismus bei Sartre und besonders bei Camus sehr verstanden gefühlt und aufgehoben gefühlt. Und dieser Nihilismus hat mir dann, ich bin katholisch aufgewachsen, der hat mir richtig gut getan, der hat mich einfach auch mal befreit. Nihilismus und Absurdität und diese intellektuelle, ins Zynische neigende Überheblichkeit, das war so meine Rettungsanker in diesen Jahren. Mir hat dann geholfen, die Erkenntnis, die ich gerade auch durch die Lektüre von Frankl und durch die Existenzphilosophie gewonnen habe, dass eigentlich eine Rettung darin besteht, dass ich mit dem Faktum, geboren zu sein, ernst zu machen habe. Wenn ich schon da bin, dann soll ich auch ganz da sein. Und das spiegelt sich darin, dass ich das, was ich tue, ganz tu. Dass ich also auch innerlich bei dem bin und mich ganz auf das einlasse, womit ich gerade beschäftigt bin. Und das ist auch das vielleicht wichtigste Rezept, falls man überhaupt von Rezepten sprechen kann, für die Sinnsuche. Tu das, was du tust, ganz, oder schau, dass du es lassen kannst.
Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du musst dich entscheiden zwischen zwei wunderschönen Frauen. Doch du möchtest nicht leiden. Du willst Spaß mit allen beiden. Das konnte nicht gut gehen, und weil du dich nicht entschieden hast, hast du beide verloren und liegst mir jetzt damit in den Ohren. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du willst dich besaufen, doch alleine macht dir das keinen Spaß. Du schenkst mir ein Glas nach dem anderen ein und redest vom Leben, vom Sinn und vom Sein. Und während wir reden, während du redest und ich hör dir zu, muss ich mich übergeben, denn besoffen bin ich und nicht du. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Du sagst mir, dass du müde bist. Doch eigentlich willst du noch bleiben. Und weil Entscheidung nicht deine Stärke ist, muss ich mich statt deiner entscheiden. Ich setze dein Vertrauen aufs Spiel. Mir wurde es jetzt so wie den Frauen zu viel. Ich setze dich galant vor die Tür. Doch noch einen guten Rat, den gebe ich dir. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist gut, wenn du weißt, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, ist das nicht so gut. Es ist.
Aber wie weiß ich denn, was ich will? Ich möchte zum Beispiel jetzt Klavier spielen oder wandern gehen oder ein Buch lesen oder kochen. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Objektpol, eine Welt. Da passieren Dinge, die ich überhaupt nicht will. Ich will die Grippe nicht, ich will das Scheitern nicht. Da gibt es viele Dinge, vor die ich gestellt werde. So geschieht Leben. Im Dialog mit dem, was einerseits ich gerne hätte, wünsche, Absichten, Ziele und auf der anderen Seite konfrontiert bin mit einer Wirklichkeit, die durchaus auch hart sein kann und Zähne zeigen kann und sich mir entgegenstellt, mir manchmal auch entgegenkommt, manchmal auch als Glücksfall entgegenkommt, aber auch manchmal sich mir entgegenstellt und mich vor ein Schicksal stellt, mit dem ich nun zu leben habe. Man will nicht behindert sein und ist es nun doch. Man will das Unglück nicht oder die kaputtgefahrene Beziehung haben. Und nun habe ich damit umzugehen. Alles andere ist Wunschtraumleben. Das ist wirkliches Leben. Und mit dem haben wir zurechtzukommen in diesem dialogischen Austausch mit der Gegebenheit. Und mein Wille besteht nun darin, aus dem Ganzen möglichst etwas Positives herauszubringen. Etwas, das dem Leben förderlich ist, etwas, das das Leben nährt, stärkt, erhält, was gut ist, was einen Wert hat. Wichtig ist der Dialog. Der Dialog mit sich selbst, der zum Beispiel in Form einer Niederschrift geschehen kann oder auch in der Stille eines Spaziergangs oder vor dem Einschlafen oder mit einer Musik. Und der Dialog mit dem anderen Menschen. Man kann nicht alles selbst machen. Wir brauchen den anderen. Oft genügt es, ernsthaft mit einem Menschen zu sprechen. Und es ist auch wichtig, ernsthaft jemandem zu sagen, der eigenen Mutter zu sagen, dein Klagen interessiert mich nicht weiter, weil du mich ja nur benutzt, um etwas loszuwerden, ohne daran wirklich arbeiten zu wollen. Ohne zu schauen, was du selbst ändern kannst. Wir können unser Leben nicht verbessern, wenn wir nicht ständig auch selbst Hand anlegen an unserem Leben und es versuchen zu verbessern. Ohne das Du kann das Ich nicht werden, ist ein Grundsatz in der ganzen Entwicklungspsychologie und Philosophie. Aber ich muss es ja auch dann praktizieren und aufgreifen. Wenn ich mit mir im Gespräch bin, wenn ich mit mir beisammen bin, wenn ich mich fühle, dann bin ich nie mehr einsam. Selbst wenn ich allein bin, dann bin ich mit allem eins.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home.
And I know, 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 I
der sein Schicksal auf bewundernswerte Weise gemeistert hat, der schwer körperbehinderte Bassbariton Thomas Quasthoff, hier mit einem Klassiker von Bill Withers. Sie hören die Sendung Gedanken, heute mit dem Existenzanalytiker Alfred Lengle. Der ehemalige Frankl-Schüler berichtet nicht nur von den Reisen in die eigene Innenwelt, von Berufswegen ist er auch viel in der Außenwelt unterwegs, hält Vorträge und unterrichtet an Universitäten in Wien, Klagenfurt und Moskau.
In unserer Zeit nimmt Terrorangst zu. Flugzeuge stürzen ab, weil ein Pilot sich töten möchte und reißt andere mit sich in den Tod. Die Unsicherheit in der Welt ist ein Faktor, der nicht abnimmt, sondern vielleicht zumindest konstant bleibt und jetzt gerade durch die Berichterstattung in den Medien eine viel größere Nähe hat zu uns. Wir müssen mit der Möglichkeit leben, dass irgendwo eine Bombe hochgeht. Es gibt die Möglichkeit, dass wir in einem Unfall sterben, in einem Flugzeugabsturz sterben. Es gibt die Möglichkeit in anderen Ländern, wo ich manchmal hinreise, dass man auch in der Nacht überfallen wird. Unsicherheit ist ein Grundzug unseres Lebens. Wir sind sterblich, wir sind jederzeit sterblich, wir sind nicht erst am Ende unseres Lebens sterblich, sondern wir sind von Anfang an sterblich. Wenn wir Leben akzeptieren, dann akzeptieren wir auch dieses Sterblichsein. Und Terror ist natürlich etwas, das wir bekämpfen sollten. Alles, was dem Leben von anderen Menschen und unserem eigenen Leben Schaden zufügt, soll bekämpft werden, soll verhindert werden, soll vorgebaut werden. Das ist eine große Aufgabe des Menschen, sich für solche Werte auch einzusetzen und sich nicht feige in eine Ecke zu drücken, sondern aufzustehen und dafür auch Hand anzulegen und durchaus was zu riskieren, zum eigenen Wohle und zum Wohle von anderen Menschen. Aber die Garantie wird es nie geben, dass wir nicht durch irgendein Unglück, durch irgendeine Wahnsinnstat von irgendjemandem auch selbst ums Leben kommen. Das ist das Risiko Leben. Darum können wir nur sagen, lebe jetzt und ganz. Du weißt nicht, ob du das morgen hast. Aber das Heute, das hast du. Für erfüllendes Leben, für wirklich gutes Leben, ist es unbedingt erforderlich, dass wir selbst zugegen sind. Darum sind wir auf die Welt gekommen. Wir sollen da auch wirklich da sein. Was tue ich aber, wenn ich in einer Beziehung bin, an einem Arbeitsplatz bin, wo ich nicht wirklich Ja sagen kann? Diese Zustimmung, dieses Ja, dieses wirklich ganz zugegen sein können, hat vier Voraussetzungen. Ich muss einerseits mit der Realität so zurande kommen, dass ich das, was ist, zunächst einmal annehme. Annehmen heißt, die Sache, das Problem, den Arbeitsplatz, die Beziehung mal so sein lassen können, wie sie ist, für den Moment. Sie soll nicht so bleiben, aber das ist jetzt meine Realität. Es braucht zweitens die Nähe, die Zuwendung, das Beziehung aufnehmen. Es genügt nicht, Dinge einfach nur annehmen zu können. es braucht auch mein fühlendes Dabeisein. Das heißt, mich zu fragen, und wie ist jetzt das? Was berührt mich da? Es an mich herankommen zu lassen und mich den Dingen zuzuwenden. Durch die Zuwendung wird das Leben in mir angestoßen und es wird lebendiger. Da wird es warm oder kalt, wenn es ein Unwert ist. Da will ich auf Distanz gehen und wenn es warm wird, dort will ich die Nähe aufnehmen. Es braucht drittens auch ein Ernstnehmen der Tatsache, dass ich bin. Dass es um meine Identität geht, dass es darum geht zu sehen, wer bin ich denn wirklich? Ist mir das wichtig genug? Ist mir dieser Arbeitsplatz so wichtig, dass ich so viel Einsatz hier leiste oder dies so alles aushalte? Und wenn, wofür will ich das? Und das leitet über in die vierte Dimension, nämlich in welchen Kontext stelle ich mich? Worauf läuft denn das Ganze hinaus? Steht am Ende meiner Bemühungen ein Wert, für den es sich lohnt, den Einsatz geleistet zu haben? Das kann unter Umständen sein, dass der Wert des Arbeitsplatzes einfach das Geld verdienen ist, um sich das Leben zu erhalten und vielleicht auch für den Partner oder die Kinder. Das ist ja auch ein Wert. Sinn finden heißt nicht, dass es angenehm ist oder dass es problemlos ist oder dass es keine Unsicherheiten gibt. Sinnleben heißt, es läuft auf etwas hinaus, wo ich sagen kann, das ist schon so wichtig, dass ich es dafür auch tun will. Und dann kann ich dahinter stehen. Und wenn ich diese vier Dimensionen beisammen habe, die Realität, die Nähe zu dem, was mich berührt, die Identität mit mir, das Gefühl der Stimmigkeit und das Sehen, dass es in eine Zukunft läuft, wofür sich der Einsatz lohnt, dann kann ich ganz zugegen sein. Dann geht mein Leben auf im Sein, dann bin ich wirklich da, dann bin ich handelnd da und als solcher kann ich mich dann auch sein lassen.
Spinning under a thorn.
ein Feiertag, so wie heute, ist ein Tag, wo wir vielleicht nichts tun. Aber wir haben das Nichtstun vielleicht auch an Werktagen, dass wir keine Lust haben, etwas zu tun, dass wir uns als faul erleben. Und wenn wir faul sind, dann gehören wir nicht in die Leistungsgesellschaft. Manche Menschen leiden darunter, dass sie sich selbst abwerten, glauben abwerten zu müssen, weil sie nicht so viel Leistung erbringen, weil sie wiederholt Dinge vor sich herschieben. Obwohl in diesem Faulsein und in dieser Prokrastination, in diesem vor sich herschieben, sich etwas anmeldet, was für das Leben wichtig ist. Da will vielleicht etwas in mir mehr Ruhe haben, mehr Beachtung für das Genüssliche im Leben, mehr Entspannung. Der Verstand lässt es nicht zu. Das Über-Ich fordert die Anstrengung, die Gesellschaft, die Umgebung. Wir sind eingebettet in Anforderungen, die uns keine Ruhe lassen. Und wir kommen daher nicht zu jenem Leben, das eine Qualität hat, die mir entsprechen würde. Und beginnen einen Widerstand aufzubauen, der sich dann als Faulheiten vor sich herschieben äußert. Das Sinnvolle von solch einem Erleben ist, dass ich mich dem wieder mal nachschaue. Warum bin ich eigentlich faul? Was möchte ich denn? Wonach sehne ich mich? Was bräuchte ich eigentlich? Wenn ich jetzt mal mir erlauben dürfte, einfach das zu tun, wonach mir wäre, was wäre das? Und dass wir diese Thematik ernst nehmen und prüfen, wie wir sie besser leben können. Und manches Faulsein ist im Grunde ein meditatives Verhalten. Einfach nichts zu tun, einfach zu sein, ist der tiefste Sinn im Leben, dass wir einfach sein können, ohne immer leisten zu müssen, sondern uns sein lassen können. Das klingt sehr einfach, ist aber wahrscheinlich so ziemlich das Schwierigste. Zynismus ist ein Phänomen, das sich gerade in intellektuellen Kreisen schnell mal breit macht und immer wieder anzutreffen ist. Wir haben in Untersuchungen gefunden, dass Menschen dann zynisch werden, wenn die Sinnproblematik, die Sinnthematik nicht wirklich erfüllend ins Leben eingebaut worden ist. Dann beginnt man einen Ersatz für Sinn zu machen, indem man die bestehenden Fragen gewissermaßen ad absurdum führt, ins Lächerliche führt und sich so herauszuretten versucht, ohne sich der Sinnthematik wirklich zu stellen. Zynismus oder auch blinde Aggressivität, Vandalismus und solche Phänomene sind kennzeichnend für Sinnlehre. Frankl bezeichnete das auch als existenzielles Vakuum. Wenn das leidvoll wird und nicht mehr ertragen wird, kommen diese Überschussreaktionen und diese negativistischen Haltungen, die eigentlich nicht mehr Ausdruck einer Freude am Leben sind und einer Erfüllung und Dankbarkeit, überhaupt leben zu können, sondern sich intellektuell versuchen, da heraus zu retten. Humor, Heiterkeit, da lacht das Herz, da freut man sich am Leben. Das ist eine Form des Lebens, in der man sich in eine gewisse Distanz zu dem Bedrängenden führt. Humor nimmt ja gerade dann immer besonders zu, wenn die Lebensumstände einen zu sehr auf die Pelle rücken. Dann schafft man es, durch ein Lachen sich wieder herauszuretten, also sich in die Freiheit zu bringen und somit in eine gewisse Selbstironie oder ein Lachen über die Dinge. Und somit ist Humor etwas unglaublich Befreiendes. Humor ist eine Fähigkeit, die eine hohe genetische oder vererbte Qualität hat. Es ist vielen Menschen einfach in die Wiege gelegt, die sind humorvoll und andere sind einfach immer ernst und haben wenig Sinn für Humor. Aber man kann Humor auch üben und man kann sich des Wertes der Humor, sich auf Distanz zu bringen, zum Beispiel da zu dem, was einem ängstigt, das kann man durchaus auch einüben. Nicht selten hört man, gerade in der Tradition des christlichen Abendlandes, dass der Sinn des Lebens einfach die Liebe sei, die Liebe und geliebt zu werden. Alles, was wir in einer liebenden Haltung machen, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dabei ein Glück erleben können. Weil die liebende Haltung offen ist, auf den anderen zugeht, den anderen sieht, sich selbst sieht und ein Glück darin sieht, für den geliebten Menschen was tun zu können und im Geliebtsein auch sich besser fassen zu können. Daneben gibt es aber auch andere Aufgaben. Ein Schicksal gemeistert zu haben, eine mutige Tat zu setzen, dem Chef zu sagen, dass die Behandlung des Kollegen einfach nicht in Ordnung war. Für jemanden eintreten, für sich eintreten, ist eine große Tat. Sich selbst zu sein, mehr sich selbst zu werden. Eine 40-jährige Frau möchte längst schon aus der Beziehung gehen. Mit ihren 3 Kindern mag sie es nicht, weil sie sagt, für die Kinder wäre es der größere Schaden, wenn ich jetzt aus der Beziehung ginge. Sie nimmt es auf sich und hält für ein paar Jahre die Beziehung aufrecht. in offener Aussprache mit ihrem Partner. Während die andere Frau sich getrennt hat, aus demselben Grund, weil sie sagte, ich kann das meinen Kindern nicht zumuten und auch mir nicht zumuten. Es wäre eine Unehrlichkeit, die Beziehung weiterzuführen. Sich also so hinter die Realität zu stellen und sich zu dem zu stellen, was man selbst als wichtig ansieht, als stimmig ansieht, vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit dabei, ob es denn wirklich das Richtige ist, einen solchen Schritt zu setzen. Solcher Art probierend, experimentierend das Leben zu leben, das ist der Sinn unseres Lebens. Der Sinn ist nicht, in allem die Sicherheit zu haben. Der Sinn ist, es versucht zu haben, es in dem Rahmen getan zu haben, wie es uns möglich ist und wozu wir in der Lage sind. Und jemand anderer könnte es bestimmt besser machen, aber I did it my way. Ich habe es in meiner Art gemacht, so in der Art, wie ich es eben verstanden habe und wie ich in der Lage war. Diesen Mut zu wecken, ist eigentlich das, was ich gerne vermitteln möchte. Den Mut, sein Leben zu leben, auch wenn es unfertig ist und besser gemacht werden könnte. Aber es selbst zu versuchen, selbst den Weg zu gehen, selbst die Zeichnung zu machen, selbst die Spuren zu ziehen, selbst das Musikstück zu singen oder zu spielen, auch wenn es andere gibt, die es besser könnten. Mein Leben zu leben und mich hinter mein Leben zu stellen. Und solcher Art, mich zu entwickeln, zu entfalten, zu werden, zu wachsen und gelebt zu haben. Dann kann ich auch gut älter werden, denn ich habe mein Leben gelebt.
Sinnvoll leben. Das waren Gedanken von Alfred Lengel. Studiotechnik Elmar Peindelt. Gestaltung und Präsentation Doris Glaser. Alfred Lengels Bücher, zum Beispiel Sinnvoll leben oder Sinnspuren, sind im Residenzverlag erschienen. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.lengle.info.
Dem ersten Leben wir leben auf Probe. Alles könnten soll das wiederholen. Dann kommen sie drauf, dass das nicht wahr ist. Und fühlen sie um ihr Leben bestohlen. Dann werden sie gehässig und verbittert und wollen die Jungen eh nicht ran. Aus reiner Bosheit und aus Rache, weil sie selber feige Schweine sind, heute sind sie nicht mehr länger auf. Entscheidung fällt nicht schwer. Der Bach hat Sehnsucht nach einem Fluss. Der Fluss hat Sehnsucht nach dem Meer. Oh, mein Leben ist mein Leben. Mein Leben, das gehört mir. Keinem Vater, keinem Lehrer, da keinem Staat. Mein Leben gehört mir. Ich weiß genau, dass ihr nicht recht habt und ich will nie so werden wie ihr, weil eure Gesichter sind aus Plastik und eure Herzen aus Papier. Hoffnungsloser Optimist ist einer, der ans Gute glaubt und dem er, wenn er ratlos ist, nix auf der Welt die Hoffnung raubt. Mein Leben ist mein Leben. Mein Leben gehört mir. Melly, Melly.
zur Musik. Zu hören waren die Punch Brothers, Alfred Brendel mit Schubert, die A Cappella-Formation Ganz schön feist, Thomas Quasthoff, Georgi und Martha Kurtak, das Allegre Korea Sextett, Another Dixie Band und Georg Danzer. Eine ausführliche Musikliste finden Sie auf oe1.orf.at.
Und eins, das muss da täglich schwören, dich nie und nimmer aufzugeben. Dann kämpfst du einen ehrenwerten Kampf. Es ist der Kampf ums Überleben. Ich hab so Sehnsucht nach mir selbst. Ich will mein Leben nicht vertun. Ich weiß nicht viel. Eins ist gewiss, kein Mensch wird ohne Sinn geboren.
Im Juli und August können Sie die Sendung Gedanken jeden Sonntagvormittag hören. Den Anfang macht der Dirigent und Leiter des renommierten Bard Music Festivals in New York, Leon Botstein. Am 5. Juli um 9.05 Uhr in Ö1.